Willkommen zur Zettelwirtschaft, Tresentalk und Buchhaltung. Heute haben wir Grubengold zu Gast, die Experten für nachhaltige Unternehmensführung und Strategie. Wir sprechen über Zahlen, Buchhaltung, Nachhaltigkeit und warum saubere Zahlen nicht nur die Grundlage für wichtige und gute Entscheidungen sind, sondern auch echten unternehmerischen Mehrwert bieten. Am Tresen geht heute darum, wie Unternehmen Zahlen nutzen können, um nachhaltiger, effizienter und zukunftsfähiger zu arbeiten. Mit Grubengold tauchen wir ein in praktische Tipps, Erfahrungen aus der Unternehmerpraxis und Strategien, die Buchhaltung und Nachhaltigkeit verbinden. Also lehnt euch zurück, schnallt euch an und lasst uns gemeinsam hinter die Kulissen der Unternehmenszahlen schauen.
Herzlich willkommen zur Zettelwirtschaft. Tresen, Talk, Buchhaltung mit Conny Stober.
So, herzlich willkommen zur Zettelwirtschaft, Tresen, Talk und Buchhaltung. Heute haben wir Grubengold zu Gast. Herzlich willkommen und erzählt doch mal, wer seid ihr, was macht ihr?
Ja, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Matthias, ich bin der Gründer von Grubengold und einer von den beiden Geschäftsführern. Und genau, Grubengold, wir unterstützen Unternehmen dabei, sich für die Zukunft vorzubereiten, sich nachhaltiger und innovativer aufzustellen. Das heißt, wir unterstützen sowohl bei dem Thema Nachhaltigkeit als auch beim Thema Innovation und allem, was so an Resilienz, Organisation und solchen Sachen dazugehört. Genau, das machen wir. Wir versuchen es immer sehr pragmatisch zu machen. Also unser Zugang ist immer, dass wir versuchen, stark über das Geschäftliche zu kommen, weil Nachhaltigkeit halt nicht so sehr ein Add-on sein sollte, sondern irgendwie Kern des Geschäfts. Und deswegen muss es sich ja natürlich auch immer lohnen. Das ist immer unser Blick, genau.
Du bist ja heute, ich unterbreche dich mal, du bist ja heute nicht allein gekommen. Wen nee, hast du denn mitgebracht? Gekommen.
Ich habe sozusagen schon mal den Grubengold-Teil mitgemacht. Die Nicola kann auch mal ergänzen.
Ja, hallo Conny, danke für die Einladung. Ich bin Nicola, ich bin Partnerin bei Grubengold und als Partnerin zuständig für Vertrieb und Vermarktung. Also meine Aufgabe ist es, für alle Unternehmen, die auf uns zukommen und die wir kennenlernen, ja die richtige Unterstützung zu finden.
Du bist eine der wenigen Gästinnen bei mir im Podcast. Vielleicht würden wir Matthias hin und wieder mal das Wort abschneiden, weil du auch unternehmerische Erfahrungen hast. Ich glaube, wir können heute ganz, ganz viele verschiedene Ebenen abquatschen und darauf freue ich mich.
Die Einstiegsfrage.
Wer möchte mir denn mal so Grubengold in drei einfachen Sätzen erklären?
Also ich würde sagen, Grubengold ist eine innovative Nachhaltigkeitsberatung. Wir versuchen, Nachhaltigkeitsthemen pragmatisch anzugehen. Wir selber sind schon eher die Ideologen und nehmen das Thema sehr ernst und versuchen das aber für andere Unternehmen so zu machen, wie es zu ihnen passt. Da wir alle Background aus Konzern, Mittelstand, Startup haben, sprechen wir schon auch die Sprache von allen möglichen Unternehmen. Wir haben auch sehr unterschiedliche Hintergründe bei unseren BeraterInnen. Ja, und so versuchen wir uns immer auf das Unternehmen gut einzustellen und denen zu helfen und die abzuholen, wo sie gerade starten.
Matthias, hat Buchhaltung für dich was mit Nachhaltigkeit zu tun? Wir hatten schon das Vergnügen in einem Vorgespräch darüber zu sprechen. Ich fände es total schön, wenn du unseren Hörern da auch mal ein bisschen Einblick gibst, weil da gibt es, glaube ich, ein paar Punkte, die nicht beachtet werden, ne?
Ja, also ich glaube, es gibt verschiedene Parallelen und auch gewisse Überschneidungen. Also eine Facette ist, glaube ich, dieses, beides sind so Kategorien von Dingen, die man denkt so, so offensichtlich wertschaffend ist es vielleicht im ersten Schritt, auf den ersten Blick nicht, weil wenn ich mein Produkt, meine Dienstleistung erbringe, mein Produkt verkaufe, dann entsteht irgendwie für den Kunden oder die Kundin direkt der Wert. Und Buchhaltung ist genauso wie das Thema Nachhaltigkeit, glaube ich, etwas erstmal, was Transparenz schafft und, glaube ich, sozusagen so die Grundlage legt, um halt gute Entscheidungen zu treffen. Ne? Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Der Vorteil von Buchhaltung ist, glaube ich, die hat der Nachhaltigkeit und der Nachhaltigkeitstransparenz irgendwie so 100 Jahre voraus. Also das ist, seit 100 Jahren ist es normal, dass man irgendwie seine Bücher führt und entsprechende Konten pflegt und aus Unternehmersicht vielleicht auch viel Arbeit in etwas steckt, was vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so wichtig ist. Und bei Nachhaltigkeit ist das, wird das gerade eingeführt, ne? Also mit nicht finanzieller Berichterstattung und solchen Dingen. Und da ist gerade natürlich gerade viel Diskussion und der Schmerz, das das erste Mal einzuführen. Aber ich glaube, beides ist die Grundlage, um gute Entscheidungen zu treffen, weil man sich natürlich bewusst sein muss, auf der einen Seite, was passiert wirtschaftlich, also dafür das Thema Buchhaltung, und auf der anderen Seite aber, welche Wirkung hat man auch? Und das ist das Nachhaltigkeitsthema.
Wolltest du vielleicht mal ein Beispiel nennen? Wir haben uns ja im Vorgespräch darüber schon mal unterhalten, wo mir dann klar wurde, was ihr überhaupt macht, warum Nachhaltigkeit im Unternehmen auch zahlenmäßig ein wichtiger Punkt ist?
Ja, ein Beispiel ist zum Beispiel die CO2-Bilanz, also die Treibhausgasbilanz. Also wenn man analysiert, welche CO2-Emissionen oder andere Treibhausgase ein Unternehmen hat. Das kann irgendwie aus dem Fuhrpark kommen, das kann aus der Produktion kommen. Und das ist erstmal quasi, ja, erstmal nur ein Bericht, der einen aufzeigt, wo, also ein bisschen wie Buchhaltung rund um das Thema CO2, wo entsteht überhaupt CO2 und welche Treibhausgase gibt man in die Luft. Wir alle kennen, dass die Herausforderung der Klimawandel mit sich bringt, auch gesellschaftlich, und entsprechend greift die Politik natürlich ein und will steuernd wirken. Und das tut sie, indem sie CO2 bepreist. Und viele Unternehmen zahlen heute schon für CO2, wissen das aber gar nicht, weil zum Beispiel, wenn ich mein Auto betanke, steckt da schon CO2-Preis drin. Also quasi in dem, was ich an der Tankstelle für Diesel oder Benzin bezahle, steckt schon Kosten für CO2 drin, weil natürlich gesellschaftlich Kosten dadurch entstehen. Beispiel Ahrtal oder andere Sachen entstehen, also durch diese Extremwetterveränderungen und so etwas entstehen gesellschaftliche Kosten, und um das quasi ausgleichen zu müssen, muss da Steuern eingegriffen werden. Und das ist sozusagen der erste Schritt ist, glaube ich, mal Transparenz zu schaffen über so eine CO2-Bilanz. Und dann wird es spannend, weil dann Unternehmen anfangen können, und das ist das, wo wir Unternehmen dabei helfen, dann nicht nur die CO2-Bilanz zu erstellen, sondern diese dann so zu interpretieren und zu lesen, dass man daraus lesen kann, an welchen Stellen habe ich denn unternehmerische Risiken, die sich daraus ergeben, wenn sich das mit dem Thema CO2 weiterentwickelt, so wie es auch erwartet wird. Und ich glaube, das ist ganz spannend, weil dann tatsächlich wieder die Geschäftsführung, oder in dem Fall, was ich jetzt im Hinterkopf habe, das war der Finanzvorstand von einem Unternehmen, der fand das total spannend, weil seine unterschiedlichen Geschäftssparten, die er bis jetzt quasi vor allem kommerziell bewertet hat, plötzlich ein ganz anderes Risikoprofil kriegen. Weil okay, an einem Geschäftsteil hängt verhältnismäßig viel CO2 und an einem anderen gar nicht. Und dann ist natürlich das, wo CO2 dranhängt und wo perspektivisch vielleicht weitere Kosten entstehen können, hat ein anderes Risikoprofil. Und das war eine super wichtige Information für diesen Finanzvorstand, der das dann mit in seine Diskussionen und Überlegungen zu, wie entwickelt er quasi sein Unternehmensportfolio weiter.
Jetzt könnte ich ja sagen, so wie bei der Buchhaltung, brauche ich das wirklich? Buchhaltung brauchen wir. Wir brauchen einen Steuerberater, wir brauchen eine Buchhaltung. Wenn ich das jetzt so höre, denke ich mir, brauche ich das? Brauche ich das wirklich? Wann sollte denn ein Unternehmen anfangen, seine Nachhaltigkeit zu messen? Oder du hattest damals in dem Gespräch über die Krankenstatistiken, vielleicht will Nicola da einmal kurz drauf eingehen. Diese Krankenstatistik war für mich zum Beispiel ein Punkt, ich will nicht sagen, dass ich das mit CO2 nicht verstehe, das schon, aber das war für mich greifbarer.
Also als Unternehmen habe ich Kosten, und mit der Buchhaltung habe ich Transparenz, wo sie entstehen. Viele Kosten sind interne Kosten. Das heißt, wenn ich jetzt quasi irgendwie Kugelschreiber haben möchte, dann gehe ich in den Laden, bezahle dafür, kriege den Kugelschreiber. Als Unternehmen habe ich aber ganz viele Kosten, die sozusagen ich externalisiert habe, die die Gesellschaft und der Planet zahlt, ohne dass ich dafür bezahlen muss. Dazu gehören zum Beispiel die Gesundheitswirkung, die ich auf meine Mitarbeitenden habe. Und ich glaube, das ist das Beispiel, auf das du hinaus möchtest, ist, wenn man jetzt zum Beispiel für Grubengold, also wir sind ja eine Nachhaltigkeitsberatung, wenn man sich anschaut, welche Kosten wir externalisieren, dann sind wir verhältnismäßig stressig als Job, weil wir unseren Kunden irgendwie möglichst schnell gute Antworten liefern möchten, was aber natürlich sozusagen viel von unseren Leuten abverlangt. Und deswegen haben wir uns zum Beispiel mit der Frage beschäftigt, ja, wie viel stressiger ist es denn bei uns, mitzuarbeiten? Und dann, wenn man jetzt ehrlich drüber nachdenkt, wie viel Geld Grubengold verdient oder nicht verdient, müsste man eigentlich diese Kosten, die die Gesellschaft zahlt, indem sie quasi dann für die Mitarbeitenden vielleicht, wenn die älter werden, irgendwelche stressinduzierten Krankheiten oder so etwas als Krankenkasse bezahlt, müsste man eigentlich mit reinrechnen. Also wenn ich wirklich darüber nachdenke, welchen Wert schafft Grubengold, müsste ich sowas berücksichtigen. Und das ist quasi diese Idee von dieser ganzheitlichen Bilanz oder ganzheitlichen Gewinn- und Verlustrechnung. Und natürlich schreibt mir die Technikerkrankenkasse jetzt darüber keine Rechnung in dem Sinne. Aber es hilft mir als Unternehmen natürlich zu verstehen, was sozusagen, wie wirke ich denn auf die Welt und wie wirke ich auf meine Mitarbeitenden, und damit dann natürlich auch wieder Maßnahmen einzugehen. Und deswegen ist zum Beispiel auch das Thema, wie geht es unseren Leuten, ein extrem hochwichtiges Thema, das wir sozusagen sehr weit oben auf unserer Liste der Themen, die wir im Blick haben. Und das hilft uns natürlich auch da wieder unternehmerisch, also damit verdienen wir dann auch, weil das ist ja auch so ein bisschen die Frage da drin, warum mache ich das? Das mache ich einmal, weil ich vielleicht Verantwortung für die Welt übernehmen möchte, und auf der anderen Seite mache ich das aber auch, weil es unternehmerisch natürlich hilft. Ne? Also wenn ich als Unternehmen darauf achte, wie es meinen Leuten geht, dann kommunizieren die das nach außen, Und entsprechend, wir haben zum Beispiel gar kein Problem, irgendwie Talente zu finden. Also es reden immer alle von Fachkräftemangel. Wir haben so viele Bewerbungen, was aber, glaube ich, auch daran liegt, wie wir mit unseren Leuten umgehen. Also das hängt ja alles miteinander zusammen. Und das heißt, ich habe einen Riesen, und als Beratung sind halt die richtigen, klugen Leute zentral. Da haben wir kein großes Problem, die zu finden, weil ich glaube, wir ganz gut mit unseren Leuten umgehen. Was aber wieder klar wird, wenn man sich mit unseren zentralen Wirkungen beschäftigt. Und so hängen diese Themen halt miteinander zusammen.
Im Kurzen aufs Haus.
Wenn Ihnen im Büroalltag die Zeit für Buchhaltung, Ablage oder Organisation fehlt, können Sie auf TCS Office Support zählen. Das Team übernimmt alles, was liegen bleibt, damit Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können. Ihr Business. Das kannst du ja wahrscheinlich auch nicht den ganzen Tag machen. Als Geschäftsführer bist du ja wahrscheinlich auch mit im Geschäft, im aktiven Geschäft mit drin. Wie ist denn bei euch die Buchhaltung? Also wir kommen immer so zurück wieder zum Thema Buchhaltung. Ihr beschäftigt euch ja den ganzen Tag ähnlich wie wir mit Zahlen. Also daher, glaube ich, wird das Gespräch bei kreativen Köpfen, muss ich das Gespräch immer wieder zurückholen zur Buchhaltung. Ich glaube, wir bleiben heute komplett bei den Zahlen und Fakten. Wie läuft denn bei euch die Buchhaltung? Kümmerst du dich noch alleine drum? Bist du Typ sonntagsnachmittags Schuhkarton, digital, oder wo kann man euch als Grubengold einstufen, dich als Geschäftsführer einstufen?
Also ich bin Schuhkarton auf gar keinen Fall. Ich bin ein sehr unordentlicher Mensch, deswegen muss ich ja, glaube ich, bewusst machen, was man gut kann, was man nicht gut kann. Das kann ich nicht. Entsprechend kümmere ich mich darum nicht, sondern wir sind soziokratisch organisiert. Das heißt quasi, wir haben keine klassische Organisationsstruktur. Also wir sind ja ungefähr 30 Leute, wenn man so Werkstudenten und Praktikanten mitzählt. Und haben keine klassische Organisationsstruktur mit Teams und solchen Sachen, sondern wir haben uns überlegt, was sind denn die Themenfelder, die für Grubengold wichtig sind. Und eins ist Kohle. Wir haben den Kreis Kohle, und der trägt die Verantwortung, sich darum zu kümmern. Und das sind halt einerseits eine Kollegin und ein Kollege, die das super machen, die sich tatsächlich um die Buchhaltung kümmern. Aber da sitzt zum Beispiel auch mein anderer Geschäftsführer, der Sebastian, mit drin und hat so ein bisschen diese eher die Controlling-Facette mit im Blick, und die gemeinsam tragen die Verantwortung, dass die Finanzen bei Grubengold funktionieren, von der Planung über hinterher dann sozusagen.
Und wie digital seid ihr da unterwegs?
Ich glaube, wahrscheinlich sind wir nicht die aller digitalsten, aber ich glaube schon recht digital. Wir haben nutzen digitale Kontosachen, wo die Belege direkt digital sind, die gehen dann an die Steuerberaterin und die kümmert sich dann.
Ja, genau. Mega. Nicola, vielleicht mal auf dich. Du warst ja viele Jahre selbst Unternehmerin, bist dann zu Grubengold gegangen. Hast du Sachen, die du unseren Hörern einfach auf den Weg geben willst? Du hast viel gelernt. Wir haben uns auch über Fernica kennengelernt, wo du sagst, Buchhaltung ist ein Thema, beschäftigt euch damit, oder sagst du, wird schon irgendwie gut gehen? Ich sage das immer ein bisschen überspitzt. Ich glaube, ihr versteht.
Ich glaube tatsächlich, als wir angefangen haben, waren wir auch noch die mit einer Excel gestartet sind. Jetzt hatten wir auch einen Steuerberater, der das eigentlich ganz gut fand, lustigerweise. Okay. Und mich hat das aber selber total genervt. Ich bin eher die immer alles digitalisieren will und digitale Tools braucht und nichts irgendwie abheften möchte. Deswegen bin ich dann irgendwann auf LexOffice umgestiegen, was ich mega cool fand als Tool. Also für uns hat das richtig gut funktioniert. Wir hatten aber einen richtigen Pain mit dem Steuerberater, bis der mal bereit war, damit zu arbeiten. Okay. Ich konnte es gar nicht glauben, aber tatsächlich, ich hätte das vielleicht vorher mit dem absprechen sollen. Ich habe ehrlich gesagt gar nicht gedacht, dass das so ein großes Ding ist, sondern ich organisiere mich jetzt halt um, ne? Und ja, das kann ja dem erstmal egal sein, wie ich das mache. War ihm aber nicht. Und da hatten wir dann ein paar Monate echt Schmerzen. Aber als es dann einmal eingegroovt war, war es viel einfacher. Und ich finde mal, es kann kaum passieren, dass dann da Belege fehlen am Ende oder sowas, weil man ja immer sieht, ne, welche Posten sind da gerade vom Konto runtergegangen und oder reingegangen. Und dann musst du ja eigentlich immer nur zuordnen. Und ich fand es hat sogar Spaß gemacht, so ein bisschen Ordnung dann reinzubringen. Und vorher war unsere Buchhaltung wirklich ein Pain. Also ich habe es gehasst. Ich habe wirklich viele Stunden im Monat daran gesessen. Und auch unsere Ausgangsrechnungen waren ehrlicherweise nicht so gut. Und dann haben wir auch den ganzen E-Commerce nochmal umgestellt da im Shop und so. Und damit hat es dann alles besser funktioniert, sodass das nachher, ich weiß nicht, 2-3 Stunden im Monat waren und nicht mehr 2-3 Tage. Ne? Also das hat schon echt einen großen Unterschied gemacht.
Darf ich auf das Fernika schließen einmal eingehen, wenn das für dich in Ordnung ist? Wir sind ja in Deutschland Meister darin zu sagen, wir sind gescheitert. Ich habe dich verfolgt, du siehst das überhaupt nicht als Scheitern, bist dann zu Grubengold gegangen. Magst du uns da einmal diese positiven Vibes, die du immer kommuniziert hast in den sozialen Medien, mal mitgeben? Weil ich glaube, dass so gerade dieses Thema Finanzen und alles, was dazugehört, auch Angst bei Unternehmern macht. Und ich freue mich dann zu sehen, wenn das so positiv formuliert wird, weil ich glaube, wir sind Meister zu sagen, die ist gescheitert.
Ja, tatsächlich fühlt es sich nicht wie Scheitern an. Also wir sind ja auch nicht in die Insolvenz gerutscht. Das heißt also, wir haben vorher frei entschieden, dass es für uns keinen Sinn mehr macht, weiterzumachen oder ja, wir vielleicht auch keine Kraft mehr haben, weiterzumachen. Also wir haben ja 7 Jahre lang Fernika versucht aufzubauen. Es war halt ein sehr innovatives Businessmodell. Wir wissen alle, die Deutschen tun sich ein bisschen schwer mit neuen Geschäftsmodellen. Und ja, ich glaube, dass wir einfach akzeptieren mussten, dass die gesellschaftliche Entwicklung nicht in die gleiche Richtung ging. Als wir gestartet sind, 2019, war es so, dass Kreislaufwirtschaft, Secondhand, Nachhaltigkeit, das hat alles geboomt. Und eigentlich mit der Corona-Pandemie, seitdem ist es fast ja rückläufig gewesen dann wieder. Und so konnten wir nicht so wachsen, wie wir es wollten und gebraucht hätten. Und dann mussten wir irgendwann mal die Frage stellen, weil also wir alle Mitarbeiterinnen haben immer Vollgas gegeben und haben echt viel Energie und Kraft und Liebe da reingesteckt. Und am Ende des Monats ist aber nicht so viel rausgekommen, wie wir reingesteckt haben. Und dann mussten wir irgendwann mal überlegen, geht die Energie denn in die richtige Richtung? Ne? Also so viel Energie, wie wir da reingeben, kommt die am Ende auch zurück. Und ja, da mussten wir jeder für uns sagen, eigentlich nicht. Und dann habe ich gesagt, okay Leute, dann müssen wir auch Konsequenzen ziehen. Ne? Also jetzt haben wir es einmal ausgesprochen. Was machen wir jetzt? Ja, und ja, dann haben wir es recht schnell durchgezogen eigentlich.
Die Frage geht gleich an euch beide, vielleicht erst an dich und dann an dich, Matthias. Bezieht ihr denn eure Mitarbeitenden in die Zahlen mit ein? Hast du deine Kollegen oder deine Mitarbeitenden immer mit einbezogen, dass die wussten, das ist Status quo, da müssen wir hin?
Ja, also ich war immer sehr transparent damit. Ich fand es auch wichtig, jetzt gerade als Startup, ne, wo man jetzt ja kein großes Backup hat, war immer allen sehr bewusst, in welcher Lage wir uns befinden. Und ja, also für mich war es total wichtig, das immer transparent zu machen. Also nicht nur, weil ich es fair fand, für die Mitarbeiterinnen zu wissen, woran sie sind, sondern auch, ich brauchte auch Sparringspartner. Ne? Also für mich war das auch wichtig, mich auszutauschen und das nicht im stillen Kämmerlein für mich nur zu haben, sondern das war was, was wir uns immer gemeinsam angeguckt haben.
Wie ist das bei euch, Matthias? Bezieht ihr, also ihr habt die Gruppe Kohle habe ich mitgekriegt. Bezieht ihr die anderen Mitarbeiter auch ein, dass die wissen, wo sind die Herausforderungen, was macht der Markt? Ihr müsst ja nicht jedes einzelne Sachkonto in der Buchhaltung wissen, aber schon das Grundverständnis, macht ihr das?
Ja, also wir haben das Einzige sind individuelle Gehälter, das ist das eine, was nicht. Alles andere ist transparent, komplett offen. Und sozusagen darüber, weil es halt, weil wir, wie gesagt, den Anspruch haben, dass wir es nicht als klassisches Unternehmen von oben nach unten führen, sondern quasi gemeinschaftlich mit allen Menschen, die sozusagen, und dafür muss man natürlich die Transparenz für seinen eigenen Verantwortungsbereich haben, also das neue Geschäft zum Beispiel, der sich um Vermarktung und solche Themen kümmern, braucht natürlich transparent zu seinem Budget, aber auch natürlich, wie hängt quasi das zusammen auch mit dem Rest vom Unternehmen, und das hilft aber auch, ganz andere Entscheidungen zu treffen. Also sozusagen irgendwie, wenn es mal schwieriger ist, dann ist es eine ganz andere Diskussion, und dann ist es quasi nicht ein irgendwie in hinter geschlossenen Türen ist irgendwas entschieden, sondern es ist tatsächlich was glaube ich ganz transparent ist. Was wir aber auch merken, das ist halt auch super anstrengend für die Mannschaft. Ne? Okay. Also dieses, oh, es sieht gerade ganz gut aus, oh, es sieht vielleicht jetzt gerade nicht mehr so gut aus. Und so, das ändert sich ja auch. Und das ist ja auch nicht, also auch wenn man eine ordentliche Buchhaltung macht, ist es ja keine, also gerade dieser Blick nach vorne ist ja keine Gewissheit, keine Wissenschaft, sondern eigentlich quasi dann, wann wird die Rechnung bezahlt, wann wird die Leistung erbracht. All solche Facetten haben ja Einfluss, und ich glaube, wir haben inzwischen ein ganz gutes Prognosesystem, aber selbst da schwankt es natürlich. Und das mit dieser Unsicherheit, die da drin steckt, gehen halt Leute auch sehr unterschiedlich um. Ne? Und ich glaube, das ist was sozusagen dieses, was wir in der Organisation merken, ist, dass es halt auch nicht nur einfach ist, wenn es immer alles transparent ist, sondern dass tatsächlich das auch bei einigen Leuten zu mehr Stress führt, weil die vielleicht denken so, oh Mann, jetzt sieht gerade die Zahlen vielleicht nicht ganz so gut aus und das sorgt dann wieder für entsprechende Aufregung. Und ich glaube, das ist dieses, aber auch was man gemeinsam als Organisation üben und lernen muss, ist dieses, ja, aber wir wissen, dass also der Januar jetzt als Beispiel dieses Jahr, der Januar laufen wir unseren Zielen gerade hinterher, das ist transparent, das wird jede Woche im KPI-Dashboard mit dem Team besprochen, aber auch dieses, ja, aber der Januar ist immer schlecht in einem Beratungsunternehmen und deswegen hoffen wir, sind wir optimistisch, dass da noch was kommt, also so etwas, das ist, glaube ich, so ein bisschen dieses, was natürlich als Organisation entstehen muss und ich glaube, das muss man halt üben. Einmal jeder Einzelne und auch als Organisation. Und auch dieses, also mein Zugang zu Zahlen ist irgendwie eher mein Bauch. Also quasi, ich habe so ein, ich spüre unseren Business Case. Also quasi sozusagen, ich muss mich damit beschäftigen und dann habe ich ein Gefühl, wo wir finanziell landen. Und das ist dann die Grundlage ist dann irgendwie Buchhaltungssystem, dann irgendwie ein bisschen strukturierte Excel, aber dann irgendwann entsteht so ein Bauchgefühl. Und ich glaube, das ist das, was man aber auch gemeinsam üben muss und dann aber auch besprechbar kriegen muss, was, glaube ich, spannend ist.
Jetzt würde ich mal ganz überspitzt gesagt, du triffst Entscheidungen nach Bauchgefühl?
Ja.
Ausschließlich?
Nein, ich hab vor langer, langer Zeit mal Mathe und BWL studiert. Also ich bin ein sehr, sehr rational getriebener Mensch. Aber ich glaube tatsächlich, dass ab einem gewissen Komplexitätsgrad man es halt nicht mehr ableiten kann. Und man kann sich natürlich ich habe vorher lange im Konzern gearbeitet, wo es ja extrem darum ging, ja, man muss eine Entscheidung irgendwie mit einem Business Case vorbereiten und so etwas. Wenn man ein bisschen kreativ mit Excel umgehen kann, dann kann man jede Argumentationslinie in einem Business Case abbilden. Und das ist eine Scheingenauigkeit und ich glaube sozusagen, wir brauchen irgendwie saubere Daten oder saubere Strukturen, ne? Deswegen ist es kein, manchmal so, aber am Endeffekt die Komplexität zu würdigen, die in unserer Welt heute herrscht und die Dynamik, das kriegt man nicht hergeleitet und abgeleitet. Und ich glaube,
das. Du weißt schon, warum ich das so überspitzt gefragt habe. Wir wollen ja auch unsere Hörer ein bisschen abholen, dass Unternehmertum nicht immer nur an Zahlen und Fakten gespiegelt wird. Deshalb habe ich dich gerade so spitz gefragt, meine Berliner Schnauze rausgeholt. Ich hoffe, das war in Ordnung für dich.
Ich bin ein großer Bauchfan. Deswegen habe ich auch so einen großen. Also ich bin ein großer Bauchfan, weil ich glaube tatsächlich, da steckt irgendwie in uns noch viel, viel mehr Intelligenz, als wir sozusagen im direkten Zugriff haben. Und ich glaube, das darauf zu hören und auch dieses Gespür zu entwickeln, ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit, wie wir mit dieser Komplexität und Dynamik umgehen können. Und die nimmt ja zu. Also das ist ja was, wenn man rausschaut, Stichwort immer schnellere technologische Veränderungen, Stichwort Polykrisen, die gerade draußen sind. Die Dynamik für Unternehmen nimmt ja zu. Und der Versuch, das mit alten Wasserfallmethoden und wir berechnen alles und wir machen alles ganz, ganz strukturiert und wir bauen einen tollen Prozess, das wird nicht funktionieren. Da laufe ich einfach die ganze Zeit hinterher und die Welt überholt mich und das wird nicht funktionieren. Und deswegen brauchen wir viel, viel mehr, glaube ich, auch dieses Intuition, aber die natürlich irgendwie auf einer guten Pro-Kontra-Liste irgendwie, also ich schreibe eine ordentliche Pro-Kontra-Liste für eine Entscheidung oder gehe die in meinem Kopf durch. Und dann schlafe ich drüber und dann kickt die Intuition rein und hilft mir dann quasi aus dieser Komplexität irgendwie eine mehr oder weniger gute Entscheidung.
Würdet ihr das auch Neugründern auf den Weg geben? Also Startup-Unternehmen, sind das Sachen, wo du sagen würdest, wenn dich jemand fragt, du Matthias, ich möchte jetzt gerne, was würdest du mir auf den Weg geben? Also nicht mir persönlich, sondern unseren Hörern.
Gerade als Gründer hängt es so extrem viel an einem. Also sozusagen, man muss mehr Energie, mehr Kreativität, Risiken eingehen, so viel an einem, was glaube ich noch viel wichtiger, also für einen Unternehmer noch wichtiger als für einen Manager oder eine Managerin in einem größeren Unternehmen, ist es glaube ich dieses, ja, mit sich selbst sortiert zu sein und mit seinem Bauch, da gehört also irgendwie Kopf, Herz, Bauch, also das ist ja irgendwie so eine Kette, also würde ich jedem mitgeben und wenn das irgendwie nicht in Balance ist, dann ist es super schwierig, weil es halt so persönlich ist. Und ich glaube, das ist das, was Unternehmerinnen und Unternehmer ausmacht. Es ist halt eine extrem persönliche Sache. Und wenn ich das Gefühl habe, das passt nicht zu mir, dann wird es nicht funktionieren. Das muss was sein, was zu mir als Mensch passt. Weil, wie gesagt, in der Anfangsphase ist die Firma, bin nicht die Firma. Und dann, wenn ich dann sage, ja, ich mache aber jetzt irgendwie Prozess XY, weil ich gehört habe, dass das richtig ist, oder ich mache jetzt das und das, weil wenn ich das nicht fühle oder wenn das nicht zu mir passt, dann sollte ich das auf gar keinen Fall machen. Also das ist, glaube ich, so, gerade als Gründerinnen und Gründer ist es extrem wichtig. Umso größer die Organisation wird, umso mehr Struktur braucht man. Aber gerade am Anfang ist man ja fast nur Mensch. Also ja, würde ich das genauso empfehlen.
Also es wird ja, am Anfang wird man ja einfach immer auch dazu gedrängt, so einen Businessplan zu schreiben, ne, und alles irgendwie durchzurechnen und durchzuplanen und so. Haben wir natürlich auch gemacht. Ganz ehrlich, haben wir uns nachher nie wieder angeguckt. Also ich glaube schon, dass es wichtig ist, sowas mal zu machen, weil du dabei ganz viele Fragen beantworten musst und es ist wichtig, dass du das alles mal durchdacht hast. Ne? Deswegen bin ich gar nicht so, nee, das ist alles Schwachsinn. Aber ich glaube nachher, also es ist eher so, damit man mal über alles nachgedacht hat, aber nicht, dass man das nachher noch brauchen würde. Und ich finde sonst, ne, was du gerade gesagt hast, dass man so auf sich hören muss und so, ich glaube, das ist echt schwierig. Wir bewegen uns alle bei LinkedIn, wo jeder jeden Tag nur erzählt, wie erfolgreich er ist und mit welchen einfachen Tools er das geschafft hat. Ich glaube überhaupt nicht, dass da irgendwas hintersteckt, ehrlich gesagt. Und sich davon frei zu machen, fand ich immer extrem schwierig. Also Okay. Ich muss sagen, ich finde es schon echt schwierig, bei LinkedIn unterwegs zu sein und fühle mich da auch oft getriggert. Deswegen, ich glaube, dass das total wichtig ist, aber ich glaube, dass es immer schwieriger wird, dabei sich zu bleiben und seinen eigenen Weg zu finden. Wenn ich jetzt rückblickend sage, was so unser größter Fehler war, dann war das nicht, dass wir zu wenig geplant haben oder zu wenig ausprobiert haben oder zu wenig flexibel waren, sondern also ich glaube, wir haben nicht groß genug gedacht und haben uns immer selber klein gehalten dadurch und sind nicht auf große Konzerne zugegangen, um mit denen zu kooperieren oder sowas. Ne? Ich glaube, also keine Ahnung, ob das funktioniert hätte, aber man hätte es ja probieren können. Ne? Und Ich glaube, also wenn ich ein Learning habe, dann wäre das eher, okay, schränk dich nicht selber ein, mach dich nicht selber klein, sondern denk doch mal groß, also mehr als Nein sagen können sie ja nicht.
Ich könnte euch stundenlang zuhören, ehrlicherweise. Ich habe noch so ein paar Fragen zu dem Thema Nachhaltigkeit. Gerade so als junges Unternehmen, mittlerweile bin ich ja auch gar nicht mehr so jung im Unternehmen, aber kleine Unternehmen, wie können die denn Nachhaltigkeit umsetzen, ohne viel Geld zu investieren? Du wirst das ja immer wieder hören, dafür haben wir kein Geld, das wollen wir nicht investieren. Was gibst du denn Unternehmern auf den Weg, einen kleinen Beitrag zu leisten, vielleicht mit wenig Ausgaben, gar keine Ausgaben? Es wird ja auch solche Ansätze bei euch geben.
Das Wichtigste ist, sich erstmal klar zu machen, was bedeutet denn Nachhaltigkeit für mich? Weil viele assoziieren damit diese ökologische Facette wie CO2 oder so etwas, aber vielleicht ist es das gar nicht. Also, und das ist das, was sozusagen unter dem Stichwort Wesentlichkeitsanalyse ist. Und da gibt's, das kann man hochoffiziell beim Wirtschaftsprüfer für viel, viel Geld beauftragen oder auch bei uns für ein bisschen weniger Geld. Man kann es aber auch einfach selber machen, indem man sich die Frage stellt, wie wirkt denn mein Unternehmen auf die Welt und wie wirkt die Welt auf mich? Ne, und da kann man sich ein bisschen strukturiert mit beschäftigen. Und ich glaube, das ist die erste zentrale Frage. Weil wenn ich ein Händler bin, ist Nachhaltigkeit wahrscheinlich die spannendste Frage, wo kaufe ich meine Produkte ein? Wenn ich ein produzierendes Unternehmen bin, dann hat natürlich sowas wie, welche Energie brauche ich oder mit welchen Prozessen produziere ich, spannend. Wenn ich Dienstleister bin, so wie wir, dann ist es vielleicht eher, wie gehe ich mit meinen Leuten um? Und unser Müll ist fast egal. Ne? Sozusagen, also so, ich glaube, das ist die spannende Frage, was bedeutet Nachhaltigkeit für mich? Ich glaube, wenn man die Frage erstmal für sich beantwortet, hat man schon extrem viel geschafft, weil dann weiß ich, wo ich mich drauf fokussieren kann mit meinen Maßnahmen. Das ist, glaube ich, die eine spannende Frage, die ich mir vorab stellen würde. Und die zweite spannende Frage ist, wie hängt das denn mit meinem Geschäft zusammen? Also das ist das, was wir den Business Case für Nachhaltigkeit nennen. Also warum mache ich das denn? Und warum macht das für mich als Unternehmen Sinn? Und vielleicht, wenn ich bei Fernica unterwegs bin, ist es Teil von meiner Marke und meiner Geschäftsstrategie. Also es ist sehr, sehr klar, warum ich das machen muss. Aber vielleicht möchte ich aber auch eine gewisse Kundengruppe ansprechen. Oder ich möchte einen günstigeren Kredit bei der Sparkasse bekommen. Und den kriege ich halt nur, wenn ich irgendwie nachweisen kann, dass ich nachhaltig bin oder solche Sachen. Also das ist halt die spannende Frage ist, warum mache ich das und wie ist die Verbindung ins Geschäft rein? Ne? Und ich glaube, wenn man diesen Link hat, dann wird auch klar, an welcher Stelle macht es Sinn. Und es gibt zum Beispiel ganz viele Maßnahmen, die ich auch machen kann, die mich nachhaltiger machen und gleichzeitig und nicht nur Geld kosten, sondern mir sogar Geld bringen, ne? Weil ich irgendwie plötzlich neue Produkte rausbringen kann oder wenn ich meine Energieeffizienz verbessere, spare ich, also überweise ich weniger Geld an die Sparkasse, an die Stadtwerke oder an den Energieversorger oder so etwas, sondern, und deswegen lohnt es sich offensichtlich. Ne? Und das ist, glaube ich, so ein bisschen diese zweite spannende Frage. Also die erste ist, was ist Nachhaltigkeit überhaupt? Die zweite spannende Frage ist, warum mache ich das Ganze? Und dann ist, glaube ich, das dritte ist es, wie ich das Ganze angehe. Das kann man also pragmatisch wie möglich machen. Ne? Also man muss halt nicht einen 100 Seiten Bericht schreiben, hochkomplex, sondern dann sind wir auch wieder näher am Bauch. Dann kann ich halt anfangen, es auszuprobieren und iterativ mich da reinzuentwickeln. Und ich brauche vielleicht keine hochoffizielle, nach irgendeinem Standard XY gemachte CO2-Bilanz, sondern vielleicht ist es das erste auch einfach mal so ein, ich nehme mal so einen groben Überschlagsrechner. Da gibt es einige von dem Internet, bei uns auf der Webseite gibt es auch einen. Und guck mal, wo ich quasi...
Verlinken wir in der... In den Shownotes.
Genau. Also gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also einfach dieses, wenn ich das Thema CO2 habe, dann kann ich ja erstmal grob anfangen. Und ich muss ja halt vielleicht nicht jeden einzelnen Detail, sondern es geht ja, und eigentlich ehrlicherweise bei Buchhaltung ja genauso, um jetzt mal wieder die Brücke zurückzuschlagen, ist ja auch die Gefahr, die man ja immer hat, ist, dass man den Blick aufs Wesentliche verliert. Ne? Und dann wird es halt aufwendig und kompliziert und man trifft schlechtere Entscheidungen. Am Endeffekt geht es ja gar nicht um die ganzen mini kleinen Subkonten an irgendwelchen Stellen, sondern es geht um die zentralen, wichtigen Fragen. Und dasselbe gilt für Nachhaltigkeit genauso.
Mega, vielen Dank.
Deckel machen. Zahlen, Daten, Fakten.
Muss man denn für Nachhaltigkeitsberichte ein Experte sein? Muss ich als Geschäftsführer mich darum kümmern oder...
Also generell hilft es bei Nachhaltigkeitsthemen, wenn die Geschäftsführung dahinter steht. Das merken wir schon, heißt aber nicht, dass die Geschäftsführung der durchführende Part sein muss. Mhm. Es ist aber sehr schwierig, also wir arbeiten auch mit Unternehmen zusammen, die Nachhaltigkeitsmanager eingestellt haben, weil sie mussten, und wo die Geschäftsführung das nicht fühlt. Ne? Okay. Also die haben ein hartes Leben, weil... Du brauchst Informationen aus allen Abteilungen, du brauchst Mithilfe, du brauchst Kennzahlen, ne? Die müssen dir nicht helfen, den Bericht zu schreiben, aber was kommt da rein? Ne? Also du brauchst schon Zuarbeit aus allen Abteilungen. Und da hören wir immer, dass ja, die antworten mir nicht. Ne? Und wenn man dann nicht, also wenn es nicht Teil der Strategie ist und die Geschäftsführung nicht sagt, das ist jetzt ein wichtiges Thema und ihr helft jetzt Person XY dabei, dass wir das machen, weil wir brauchen das für whatever, dann ist es schwierig. So, durchführen muss die Person das natürlich nicht und es braucht auch nicht jedes Unternehmen einen Nachhaltigkeitsmanager. Hängt so ein bisschen davon ab, erstmal wie groß bin ich, ne? Also muss ich, habe ich eine Verpflichtung, irgendetwas zu tun oder werde ich durch meine Lieferkette oder durch meine Kunden gezwungen, etwas zu tun oder möchte ich das für mich selber machen? Und dann habe ich ja erstmal gar keinen Zwang, mich an irgendwas zu halten. Okay. Also ich kann ja vorgehen, ich kann ja ganz pragmatisch vorgehen, muss mich auch an keinen Standard halten. Deswegen würde ich sagen, ne, also es kommt darauf an, was ist die Anforderung und was ist die Ambition. Ne? Und erstmal um zu starten, muss ich überhaupt kein Experte sein. Wenn ich irgendwann was brauche, was ich einer Bank vorlegen kann oder einem Investor oder einem Wirtschaftsprüfer, dann sieht's halt ein bisschen anders aus. Ne? Und da haben wir aber auch was entwickelt, wo wir die Unternehmen an die Hand nehmen. Also okay. Sind so Do-it-yourself-Produkte, wo wir denen dann einmal zeigen, wie machst du deine CO2-Bilanz oder wie machst du deinen Nachhaltigkeitsbericht, damit das Unternehmen das Wissen intern aufbauen kann, weil das sind ja alles Sachen, die jedes Jahr gemacht werden müssen. Ne? Wenn ich das jedes Jahr extern beauftragen muss, dann wird das natürlich sehr teuer. Mhm. Deswegen vielleicht beim ersten Mal begleiten lassen und dann selber machen.
Habt ihr noch abschließend was ihr unseren Unternehmerinnen auf den Weg geben wollt?
Ich glaube, es ist wie mit allem, ne, auch das, was man Gründern immer sagt, einfach mal starten und nicht zu overengineeren. So, ich glaube, das Gleiche gilt bei Nachhaltigkeit. Man muss auch nicht alles perfekt machen, ne, sondern einfach vielleicht mal starten. Und ganz oft ist es so, dass die ersten Maßnahmen sogar Geld sparen und nicht nur kosten. Und ich glaube, was auch wichtig ist und was viele nicht auf dem Schirm haben, ist, dass Nachhaltigkeit nicht nur ökologische Nachhaltigkeit ist, sondern auch soziale Nachhaltigkeit. Ne? Also wie, was biete ich meinen Mitarbeitenden an und wenn ich denen ein Deutschland-Ticket zahlen kann oder ein Jobrat oder irgendwie sowas anbiete und dadurch meine Mitarbeitenden Zufriedenheit steigere oder weil ich einfach besser mit ihnen umgehe oder empathischer, dann gewinne ich als Unternehmen auf jeden Fall dadurch.
Wenn man darüber nachdenkt, passiert gerade ganz, ganz viel. Ne? Wir sind irgendwie so in so einem ganz krassen Übergang, Umbau, Veränderung. Es ist irgendwie, Stichwort Polykrise, alle möglichen Dinge passieren. Alles, was bis jetzt vielleicht also stabil war, ist irgendwie nicht mehr so richtig. Und man ist irgendwie, ich finde das eine sehr schöne Formulierung, man kommt, also das Alte funktioniert irgendwie nicht mehr und gilt nicht mehr. Und das haben wir auch alle im Gespür, dass irgendwie so, irgendwie wie man es vor 10 Jahren gemacht hat, das ist es wahrscheinlich nicht. Aber das Neue ist noch nicht da. Und das Ganze unter schwierigen externen Herausforderungen. Und ich glaube, das ist das so ein bisschen die Situation, in der wir alle stecken. Das ist das, was jeder Einzelne für sich spürt. Einfach wenn er ab und zu mal Tagesschau anmacht oder irgendwas auch immer, dann kriegt man dieses Gefühl, dass das irgendwie, ja, so richtig ist irgendwie so dazwischen, ne? Und gerade in so einer Phase ist natürlich für Unternehmer auf der einen Seite super herausfordernd, weil genau das gerade passiert. Auf der anderen Seite bewegt sich halt auch ganz, ganz viel, was für Unternehmen aber, glaube ich, auch eine Riesenchance ist. Und ich glaube, das ist dieses, sich in dieser Welt tatsächlich auf den Weg zu machen, Verantwortung zu übernehmen. Und ich glaube, immer diesen Dreiklang im Blick zu haben, ne? Sein Geschäft und das Unternehmen muss funktionieren. Es muss aber auch irgendwie mit der Welt interagieren und für die Welt sozusagen die Welt besser machen und nicht schlechter. Und es muss aber auch zu mir passen, ne? Also mein Bauch, also diesen Dreiklang im Blick zu haben. Ich glaube, das ist super spannend. Und das könnte halt so ein bisschen auch der Kompass sein, der uns durch diese Zeit navigiert. Und das ist ein bisschen vielleicht für die Unternehmer, die drinstecken und quasi versuchen, aus sich heraus in diese neue Welt irgendwie die Brücke zu schlagen. Ich habe noch einen Wunsch an andere, weil vielleicht hören ja auch noch ein paar Politiker zu und Politikerinnen, weil ich glaube, dass das andere ist, quasi auch zu sehen, dass wir in dieser Veränderung sind. Und das Gefühl ist, dass sozusagen natürlich, wenn man darüber nachdenkt, man hat einen Garten und es ist jetzt gerade draußen ein riesiger Schneesturm und man muss irgendwie seine Pflanzen schützen. Und natürlich denkt man vielleicht als erstes an den großen alten Apfelbaum, der in der Mitte steht, versucht den zu schützen. Aber auf der anderen Seite ist aber auch klar, dieser Apfelbaum wird irgendwann nicht mehr weiter wachsen und wird irgendwann keine Früchte mehr tragen. Und damit ich dann in Zukunft auch, habe ich vielleicht schon gestartet, in meinem Garten an verschiedenen Stellen kleine neue Setzlinge zu haben. Und gerade in so einem kalten Winter muss ich mich auch um diese kleinen Setzlinge kümmern. Und das ist, glaube ich, was ich gerade wahrnehme, ist natürlich in der Diskussion, aufgrund von Lobbyarbeit und allen möglichen anderen Sachen, geht der Fokus ganz, ganz schnell zu den großen alten Apfelbäumen und die müssen wir retten, ne? Automobilindustrie, all diese Dinge, was wichtig ist, weil trägt Früchte, muss man, also es geht nicht darum, die zu ignorieren, aber dabei bitte nicht die kleinen neuen Pflänzchen übersehen, die vielleicht schon die Zukunft in sich tragen. Und die haben es halt auch gerade sehr schwer und um die muss man sich auch kümmern.
Vielen, vielen Dank. Schön, dass ihr da wart.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Das war zur Zettelwirtschaft Tresen, Talk und Buchhaltung mit Grubengold, die uns gezeigt haben, wie Zahlen, Buchhaltung und Nachhaltigkeit Hand in Hand gehen können. Wir hoffen, ihr konntet spannende Einblicke gewinnen, praktische Tipps mitnehmen und vielleicht den einen oder anderen Aha-Moment erleben. Egal, ob ihr Gründerin, Unternehmerin oder einfach neugierig auf Unternehmerzahlen seid. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert den Podcast, teilt ihn gern mit Kolleginnen, Freundinnen und bleibt dran für die nächste Runde am Tresen. Danke an Grubengold für die inspirierenden Einblicke und danke euch fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge.
Zur Zettelwirtschaft, Tresen, Talk und Buchhaltung ist eine Westwind Story. Host Conny Stober, Redaktion und Produktion Westwind Stories.